Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Heute, wie immer am Mikrofon, sind
Julia und
Nicola. Ich dachte jetzt zwar, du sagst deinen eigenen Namen, aber egal, es geht los.
Wir haben heute ein Thema ausgewählt, was sowohl allgemeingültig und, glaube ich, was jeder in seinem Leben schon mal bemerkt hat, womit jeder schon mal konfrontiert wurde, was aber auch gerade durch vielleicht das ein oder andere Reality-TV-Format ganz aktuell und akut ist. Wir wollen nämlich sprechen, Julia, worüber?
Über das Thema Grüppchenbildung, Cliquenbildung, wie finden sich eigentlich Gruppen immer zusammen, wie entsteht da eine Dynamik, welche Rollen gibt es in so einer Gruppe und wie fühlt sich das auch eigentlich an, wenn sich diese Gruppe dann gemeinschaftlich vielleicht auch mal gegen jemanden wendet?
Genau, und ich würde heute in diesem Podcast die Perspektive desjenigen einnehmen, der sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, weil es gerade im Sommerhaus der Stars auf RTL in seiner Extremform passiert. Und Julia schaut das nicht. Also ich werde auch erstmal an Julia ein paar Grundlagen erklären müssen, was da los ist. Aber das ist ja auch gar nicht nötig, dass man sich da so ganz perfekt auskennt, weil wie schon gesagt, das ist ein Thema, was man, wenn nicht aus der Schulzeit, was man vielleicht vom Arbeitsplatz kennt oder in eben ganz verschiedenen sozialen Situationen. Und es muss ja auch nicht immer sozusagen dann gleich um Mobbing gehen. Es gibt da ja auch ganz viele Abstufungsformen. Es gibt es manchmal so ein bisschen unterschwellig. Es gibt es manchmal explizit, es gibt es ja manchmal auch gewollt und es hat ja auch alles eine soziale Funktion und ja, das soll heute unser Thema sein.
Aber erzähl doch mal vom Sommerhaus der Stars, damit wir mal dann einen kleinen Einblick bekommen.
Wollte ich gerade sagen. Also das Sommerhaus der Stars ist natürlich prädestiniert dafür und ist natürlich auch gewollt, dass man dort den Nährboden schafft zur Grüppchenbildung. Es ziehen eben sowas wie 8 bis 12 Paare in dieses Haus ein, die spielen gemeinsam als natürlich jetzt sozusagen Team in seiner kleinsten Form, in der Zweierkonstellation gegen alle anderen und am Ende gewinnt einer 50.000 Euro. Und es gibt keine Zuschauernominierung oder solche Sachen, sondern es findet wirklich also jede Woche muss ein Paar gehen und das findet eben wirklich nur dadurch statt, dass einfach wer die meisten Stimmen hat, geht. Und so einfach das klingt, so perfide ist es natürlich, weil du nur gewinnen kannst, wenn du eine möglichst große Gruppe hast, die dich nicht nominiert. Und deswegen, das war auch in den ganzen vergangenen Staffeln schon so, musst du dich immer mit möglichst vielen Paaren zusammenschließen und dich eigentlich darauf einigen, welches Paar ihr nominiert, damit dieses Paar eben viele Stimmen auf sich vereint und du sicher sein kannst, dass du als Paar safe bist. Das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt gut, weil je kleiner die Gruppe wird, es muss ja immer ein Opfer geben und dann ist natürlich zwangsläufig erst, bist du noch so, hilfst dem anderen sozusagen weiterzukommen. Aber wenn du nicht sozusagen der harte Kern der Gruppe bist, dann machst du da zwar erst mit, aber dann irgendwann muss ja die Gruppe immer weiter sich verkleinern und immer ein weiteres Paar ausschließen. Und es ist natürlich einfach ein super einfaches Konzept, was einfach auf diese einfachste Art und Weise so viel Konfliktpotenzial bietet. Und in den vergangenen Staffeln war es so, dass es halt wirklich dann zum Ende hin immer krasser wurde. Dieses Jahr ist alles anders. Dieses Jahr ist alles wahnsinnig extrem. Es ist von Folge 1 an Konflikt, also mehr als Konflikt da, der natürlich dadurch befeuert wurde. Und jetzt, ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist das Bachelorpaar André und Jennifer im Haus, die von sich sehr überzeugt davon sind, dass sie sehr, sehr schlau darin sind, wie man dieses Spiel spielt. Und das stimmt auch insofern, dass die beiden von Anfang an die größte Gruppe um sich geschart haben, also sich sehr angefreundet haben mit den anderen coolen Leuten. Also es ist wirklich ein bisschen so wie in der Schule.
Ich dachte, André wurde angespuckt.
Ja, tatsächlich von dem Freund von Georgina Fleur, aber die sind dann sozusagen da. Dann hat sich die Gruppe geschlossen, an RTL gewandt und gesagt, der muss gehen. Und damit war das dann sozusagen gleich erledigt und die beiden mussten gehen. Und dann waren natürlich sozusagen alle auf Andres Seite, weil, oh, er ist ja so cool und er wurde angespuckt und er hat ihn nicht verprügelt. Das ist ja so hart und krass von ihm, so ein cooler Typ. So. Und dann war für ihn so ein bisschen gute Basis geschaffen, dass alle sozusagen auf seiner Seite sind und man sich schon, ne, also nichts verbindet ja auch besser als ein gemeinsamer Feind, und das war halt der Spuckende. Und dann waren schon so alle so Team Andrej, und dann hatte man sich so auf die uncoolsten geeinigt. Das ist dieses Bodybuilder-Paar aus Mallorca. Ich weiß nicht, ob du die präsent hast. Die Robins. Und dann war so, dann ist er auch schon so überall rumgegangen und gesagt, ja, wir sollten die nominieren, und er hat was Doofes gemacht. Und dann hat es auch funktioniert und man hat die nominiert. Dann war aber sozusagen, weil ja Georgina freiwillig gegangen ist, sind die geblieben, wussten aber, dass alle sich sozusagen gegen sie wenden. Und was macht man dann? Sozusagen, dann versucht man wieder in die Gruppe reinzukommen. Und das geht ja dann wiederum nur, wenn man einen anderen wiederfindet, der ausgeschlossen aus der Gruppe ist. Und dann kam ein neues Paar rein. Naja, und dann war sozusagen klar, man wendet sich gegen die. Und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kam auch Eva Benetatu ins Haus. Eva Benetatu war die Zweitplatzierte in der Bachelor-Staffel von Andrej und ist schon seitdem die Erzfeindin von Jenny und Andrej, von Team Gold, wie sie sich nennen. Und er hatte natürlich leichtes Spiel, weil er einfach irgendwie Tage Vorsprung hatte, seine Eva, Anti-Eva-Armee in Stellung zu bringen. Und alle anderen, die eigentlich gar kein Problem, also zum Beispiel das Bodybuilder-Paar, hat Eva Benetatu noch nie gesehen, hat noch nie mit ihr geredet, ist aber einfach extrem Anti-Eva, einfach nur dadurch, weil die beiden jetzt endlich sozusagen nicht mehr das schwächste Gruppenglied sind, das droht ausgestoßen zu werden, sondern weil sie sozusagen dann jetzt Teil der coolen Gruppe sind, weil die ja ein neues Opferpaar gefunden hat. Und diese Dynamik dreht sich einfach extrem intensiv weiter. Und man, also es hat sich einfach eine extreme, extreme Front gegen Eva und ihren Freund gebildet, die auch wirklich über Grenzen geht und die man auch als Mobbing bezeichnen kann. Ich habe dazu einen Text geschrieben, der das erklärt, warum das Mobbing ist und wie das Mobbing ist. Ich will jetzt auch keinen, der die Sendung nicht sieht, damit langweilen. Aber wir sehen einfach in dieser Sendung prototypisches, extremes Mobbing von einer großen, vermeintlich starken Gruppe gegen ein schwaches Glied. So.
Ja. Und du hast jetzt auch schon gerade schon angesprochen, dass ein gemeinsamer Feind quasi verbindet. Und das ist ja auch ganz oft, was sich eben abspielt in einer Gruppierung, dass man eben über gemeinsames, ja, Lästern oder man hat ein Feindbild oder auch, sei es nur, dass man für eine bestimmte Haltung auch steht, also es muss jetzt ja noch nicht mal negativ besetzt sein, dass man da darüber halt zueinander findet und es aber eben auch ganz schwierig ist, aus dieser Haltung dann als einzelnes Gruppenmitglied wieder auszuscheren. Also die Gruppenidentität wird dann so festgelegt und alle machen da mit. Ja, und das ist in der TV-Show genauso wie überall sonst.
Genau, und es bringt dir ja als Gruppenmitglied auch was. Also du bekommst ja dadurch, wie du schon sagst, Identifikation. Du hast plötzlich so weißt du irgendwie, wofür du stehst. Sei es auch nur sozusagen diese eine Sache, gegen die du dich wendest, mit den anderen zusammen. Du bekommst Sicherheit. Du bekommst so ein vermeintliches Selbstwertgefühl, weil ja alle mit dir sind. Und dann ist es natürlich auch extrem schwer, selbst wenn du irgendwann merkst, oh, das geht hier zu weit, ist es natürlich extrem schwer, all diese Assets oder Benefits, die du bekommst durch dieses Gruppengefühl, wieder aufzugeben und vielleicht noch im Gegenteil, das zu bekommen, also das Gegenteil zu bekommen, so dich wieder dem auszusetzen, weil du jetzt ja weißt, wie kuschelig es in der Gruppe ist und wie windig es außerhalb der Gruppe ist. Und das ist halt auch ganz interessant. Es gab ein Paar im Sommerhaus, denen das, glaube ich, irgendwann nicht mehr so geheuer war alles, die dann aber es nicht, also deren Weg war dann auch nicht zu sagen, hey, jetzt hört mal auf, wir können nicht aufstehen und weggehen, wenn die sich zu uns an den Tisch setzt. Man kann nicht die den Dreck unter deinen Füßen nennen, so. Ihr könnt die nicht Bazille und Miststück nennen, und wenn sie in Hörweite ist, sondern die haben dann halt das Haus verlassen. Also die haben sich der Situation entzogen. Das ist jetzt im wahren Leben auch ein bisschen schwieriger, aber daran sieht man halt mal, es ist sozusagen, es ist leichter, dann sozusagen ganz zu gehen, als sich gegen die Gruppe zu stellen. Weil das einfach sozusagen so als so schlimm empfunden wird, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein, und weil es auch wirklich schlimm ist, natürlich eine Gruppe gegen sich zu haben. Das weiß ja jeder, der das schon mal erlebt hat.
Aber ich würde gar nicht sagen, dass es im normalen Leben nicht geht, weil ich denke eigentlich, dass das ganz oft auch der Grund ist, warum Klicken oder Freundschaftsgrüppchen zerbrechen, weil halt einer dann einfach sagt, okay, dann entziehe ich mich dem eben und mache dann nicht mehr mit, weil mir gefällt das nicht, in welche Richtung das hier läuft, oder ich habe vielleicht mit einer Person ein Problem oder wie auch immer. Dann kann ich zwar mit allen aus dieser Gruppe nicht mehr weiter befreundet sein, aber das ist sozusagen dann der einzige Ausweg, aus dieser Situation rauszukommen.
Das stimmt, das ist ja auch tatsächlich ganz oft in Schulen so, dass man weiß ja, dass wirklich ganz oft all diese Anti-Mobbing-Sachen, also man sagt so zum einen, es hilft zu konfrontieren und zu besprechen und so, und es mag auch gehen, aber ich weiß auch einfach noch so, bei uns früher war wirklich ganz oft für die Leute, die gemobbt wurden, gab es keinen Weg, das zu klären in dieser Schule, und die mussten wirklich die Schule wechseln, einfach sozusagen ganz unbeschrieben von neu anfangen. Und ich weiß auch noch, es gab mal in irgendeiner unteren Klasse wirklich jemanden, der schlimm gemobbt wurde und der dann auch wirklich die Schule wechseln musste, weil er sich komplett dem entziehen musste, weil man diese Gruppen nicht auflösen konnte, und der dann einfach wahnsinnige Angst davor hatte, es war jetzt Nürnberg, jetzt auch nicht so eine Riesenstadt, auch nicht so eine Kleinstadt, aber so ein Mittelding, dass in dieser neuen Schule Leute das mitbekommen und wissen oder mit jemandem aus der und dass neue Schulklassenkameraden mit jemandem aus dieser alten mobbenden Gruppe Kontakt haben und er schon wieder sozusagen so vorgeprägt ist als derjenige, der eben irgendwo nicht dazugehört. Und da sieht man ja einfach, wie schwer das ist, mit irgendwelchen Maßnahmen diese Strukturen aufzubrechen, wenn sie sich mal gebildet haben.
Ja, und wie oft haben wir auch hier im Podcast schon davon gesprochen, wie schwierig es ist, verschiedene Gruppen auch zusammenzubringen. Also das ist ja auch sowas. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Geburtstag oder eine Hochzeit oder was auch immer ansteht, dass man ja auch immer so ein bisschen denkt, puh, da ist die eine Gruppe von Menschen, die kenne ich aus dem und dem Zusammenhang, und da ist die andere Gruppe und es wird schwierig, die irgendwie miteinander zu vermischen. Da merkt man ja auch, wie stark einfach so eine Gruppenidentität einfach ist, dass man schon denkt, die Leute bleiben dann einfach innerhalb dieser Gruppe, und es ist ganz schwierig, auch als gestandener, erwachsener Mensch da irgendwie auszubrechen. Das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist, ne? Aber das finde ich schon interessant, wie das noch, man denkt halt, es ist nur so ein Teenager-Ding, aber nein, das geht das ganze Leben so weiter, dass man sich immer und immer wieder in irgendeiner Gruppierung wiederfindet und dann halt gucken muss, wie man damit zurechtkommt.
Das hat mich nämlich auch irgendwie so überrascht. Also jetzt nicht beim Sommerhaus per se, aber irgendwie dachte ich früher auch immer, okay, Schule, ja, da sind alle, man hat noch nicht irgendwie richtige Konfliktlösungsstrategien, man ist noch irgendwie jung, man braucht halt dieses Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe, weil man vielleicht selber unsicher ist. Also das ist ja auch sozusagen, weiß man ja auch aus Studien, dass Leute, die mobben, eben selber schon in irgendeinem anderen Kontext mal sozusagen der Ausgeschlossene oder der Schwächere waren, und dass das dann eben umso mehr anspringen auf eben dann jetzt endlich mal das nicht zu sein, sondern der Gegenpart zu sein. Und irgendwie dachte ich halt immer auch früher so, das ist dann vorbei, weil du wirst halt erwachsener und du erlernst Strategien und irgendwie wird es dann nicht mehr so passieren. Aber dann geht man halt durchs Leben und merkt so, nee, und selbst am Arbeitsplatz, wo du mit schlauen Leuten bist und so, es gibt dann diese Dynamiken, und dieses Psychologische ist halt manchmal echt stärker als so jeder vernünftige Menschenverstand, und manchmal zieht es dich so mit und es passiert eben wieder. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, von dem, als ich mal bei einer anderen Zeitung noch gearbeitet habe und irgendwie erwachsene Männer schluchzend in der Redaktion saßen. Und ich war so Anfang 20 und dachte so, wie kann das sein? Hier sind doch alle erwachsen. Aber es kann eben sein, und es ist auch so. Und man weiß ja auch, Mobbing am Arbeitsplatz ist weit verbreitet und ein ganz großes Problem.
Ja, ich meine, um jetzt mal von dieser Thematik des expliziten Mobbings wegzukommen, also es reicht ja auch oftmals schon, eine komische Situation zu kreieren, in dem einfach der Eindruck entsteht, manche gehören zu einer Gruppe und andere nicht. Also das ist ja schon immer so die Grundproblematik, die dann für eine schwierige Stimmung sorgt. Und mir ist auch noch dazu eingefallen, ein Beispiel aus dem Lifestyle-Kosmos. Und zwar gibt es doch diese Website Man Repeller, die inzwischen nur noch Repeller heißt. Das ist eine sehr erfolgreiche Mode- und Gesellschaftswebsite gewesen, gegründet von Leandra Medin. Und sie ist vor einigen Monaten als ja, Gründerin, Chefredakteurin, CEO zurückgetreten, unter anderem auch deswegen, weil frühere Mitarbeiterinnen ihr vorgeworfen haben, dass sie so einen Klickenkult betreiben würde. Also, dass sie mehrere Frauen so um sich scharen würde, die sich dann in ihrem Nimbus da aufhalten und dass in diesen inneren Zirkel aber nicht jeder eben vordringt. Und sozusagen auch in diesem Start-up, das dann da sich aufgebaut hat über ungefähr 10 Jahre, nicht für jeden die gleichen Chancen möglich waren. Und das fand ich ganz interessant, weil es natürlich wieder so ein bisschen zum einen die Klischees aus der Modewelt ja dargestellt hat oder wiedergespiegelt hat, die man schon so kennt. Aber zum anderen eben auch diese Grundproblematik von Gruppen. Es ist schön, wenn du drin bist, aber was machst du, wenn du außen vor bist? Und das ist eben auch im Erwachsenen- und im Berufsleben oftmals eine Problematik, mit der sich jeder Mensch auseinandersetzen muss.
Ja, es ist auch wirklich faszinierend. Das ist ja so ein bisschen dieses Prinzip von der coolen Gang, was man halt auch von früher irgendwie hatte, dass es irgendwie coole Leute gab und die haben jetzt nicht unbedingt, wie du schon sagst, genau, wir müssen auch nicht die ganze Zeit über Mobbing und so reden, die haben jetzt auch nicht unbedingt alle Leute ausgeschlossen und angespuckt, sondern waren halt einfach nur vermeintlich cool und dann gab es irgendwie sowas wie so eine leicht unsichtbare Grenze, mal war die sozusagen dicker, mal dünner und dass sich das sozusagen im Leben vorzieht. Aber wie schlimm ist denn das? Also ist es aber nicht auch vielleicht ein bisschen normal, dass du dich halt mit Leuten zusammentust und das kann ja auch nicht, eine Gruppe kann ja auch nicht irgendwie unendlich groß werden und du kannst aber halt auch nicht jedem an deinem Arbeitsplatz oder sonst wo in der Sportgruppe oder so die gleiche Sympathie entgegenbringen. Und dann ist es doch aber eigentlich auch irgendwie natürlich, dass sich dann so, ja, kleine Gruppen bilden. So, wo fängt dann so das Problem eigentlich an?
Naja, das Problem ist, wenn du niemanden mehr in diese Gruppe reinlässt. Also wenn du nicht offen bleibst auch für andere Menschen und wenn man mal drüber nachdenkt, wie Gruppen sich überhaupt bilden oder auch klicken, dann geht es ja oft so vonstatten, dass man jemanden kennenlernt, der einem relativ ähnlich ist, der vielleicht die gleichen Interessen hat. Und so findet man ja zusammen.
Genau, also entschuldige mich, ich ganz kurz unterbreche, aber es ist tatsächlich so ein Faktor, wie sich Gruppen bilden, sind zwei Sachen, die ganz profan eigentlich sind. Das ist subjektive Sympathie und gemeinsam verbrachte Zeit. Also so einfach geht's halt schon. Du magst dich und du verbringst viel Zeit miteinander. Und die beiden Sachen kommen zusammen und dann ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass daraus so eine Art Gruppenbildung entsteht, sehr hoch.
So war es ja bei uns beiden sogar auch, wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt. Also wir waren halt zufällig an einem Ort und fanden wir uns sympathisch. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht in den vergangenen Jahren. Und so haben wir uns ja auch irgendwo unseren eigenen kleinen Kosmos erschaffen.
Und würdest du sagen, wenn jetzt jemand dazu käme, der irgendwie anders, also wie offen, also wie groß ist die Gefahr, dass daraus irgendwie so eine Art von Selbstreferenzialität entsteht oder dass man halt sozusagen sich zu sehr gegenseitig einander versichert in Sachen Meinung und so weiter, als dass man dann sozusagen nichts anderes mehr zulässt, bewusst oder unbewusst?
Ich finde schon, dass das gefährlich ist und dass man da auch ganz fein aufpassen muss, dass man nicht in so einen Insider-Denken quasi rutscht, dass man nur noch über Themen redet, die man, wo man weiß, der andere versteht mich jetzt sofort und nur noch so Andeutungen macht und dass man vor allem, wenn man sich eben mit Menschen dann außerhalb dieser Gruppe sozusagen trifft, dass man dann auch ein Gespür dafür hat, dass man jetzt eben in einer anderen Zusammensetzung kommuniziert und dass man die andere Person mit integrieren muss und dass jetzt eben eine andere Form, auch andere Themen gefragt sind. Also wir können ja jetzt auch nicht mit einer Kollegin stundenlang über unseren Podcast reden, weil es die einfach nicht so interessiert. Und das ist uns natürlich auch schon passiert, klar. Aber ich finde eben, da muss man sich auch ein bisschen am Riemen reißen und merken, wenn das jetzt zu ja, wir zwei reden über Sachen, die eigentlich niemand anderen betreffen, abrutscht.
Aber jetzt nochmal, du hast ja vorhin Leandra Medin erwähnt und dass die sich halt so mit so ein paar Frauen eben besonders umgeben hat und eben mit denen eng zusammengearbeitet hat. Aber wie, also was kann man da tun? So, ist dann die Alternative zu gar keinem eine besonders enge Bindung aufzubauen, um immer neutral zu sein? Aber kann man denn, ist das denn erstrebenswert? Ja, irgendwie auch nicht.
Ja, nee, es ist ja auch ganz normal, dass man sich mit manchen Menschen einfach auf persönlicher Ebene besser versteht als mit anderen. Das kann man ja auch gar nicht verhindern. Das ist einfach menschlich. Ich finde nur, gerade wenn es auch darum geht, um Hierarchien und es gibt quasi eine Anführer, Führungsgruppe in einem Unternehmen oder in einer Abteilung, dann ist halt diese Gruppe auch schon dafür verantwortlich, dass jetzt eben nicht der Eindruck entsteht für alle anderen, die eben da jetzt nicht persönlich in der Clique involviert sind, dass zum Beispiel wichtige Dinge nur privat oder halb privat besprochen werden und dass Meetings oder Konferenzen, dass der Rest da eigentlich nur vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Und sowas finde ich halt wichtig. Und auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, dass man halt nicht immer nur mit den gleichen Leuten essen geht, weil man die halt mag. Also jetzt in Corona-Zeiten ist natürlich eh alles anders, aber ich weiß zum Beispiel noch, als ich Praktikantin war früher, wie ich mich immer gefreut habe, wenn ich auch in eine Mittagessenrunde eingeladen wurde, dass ich halt dann nicht so Panik schieben musste, oh je, wie verbringe ich jetzt meine Mittagspause, sondern dass man sich halt integriert und angenommen gefühlt hat. Und sowas sollte halt selbstverständlich sein. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem mit dem einen oder anderen Kollegen mich besser verstehe und halt auch privat mal treffe oder so, dass das nicht möglich sein soll.
Ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, wie ich als Volontärin oder so manchmal echt so am Schreibtisch saß und die anderen Redakteurinnen und Redakteure haben sich so, also haben halt so ausgemacht, wie sie essen gehen und haben mich nicht gefragt und das war richtig doof. Ich weiß aber seitdem wir sozusagen, ich weiß, seitdem wir auch selber schon länger irgendwie arbeiten und so, dass manchmal sowas wirklich ohne bösen Willen passiert und man irgendwie so in seinem Film ist und halt mit den Leuten, mit denen man eh immer redet und so und dann nicht so das ganz auf dem Schirm hat, jeden Einzelnen zu fragen. Das ist blöd und man sollte das auf dem Schirm haben. Manchmal, wie gesagt, passiert es ohne bösen Willen und ich glaube, man muss dann leider auch sozusagen, oder auch wie du sagst, wenn solche Sachen passieren, dass irgendwie Sachen in bestimmten Runden nur angesprochen werden, man muss, glaube ich, auch immer dann so diese Eigenverantwortung übernehmen und den unangenehmen Schritt gehen und das ansprechen. Was halt eigentlich unfair ist, weil man sozusagen, man ist eigentlich der, der nichts falsch gemacht hat und dann hat man auch noch diese unangenehme Pflicht, aber das ist halt leider manchmal so das Leben, dass man für sich selbst einstehen muss und diese Sachen ansprechen und dann auch wahrscheinlich im Großteil der Fälle merken wird, dass es dem anderen Menschen gar nicht bewusst war und es demjenigen leid tut oder es war ihm sozusagen, oder es wird ihm halt in Zukunft, wird er einfach eine Sensibilität haben, auch in anderen solchen Situationen und dann hat man eigentlich eine sehr gute Tat getan.
Zumal ja so eine Gruppendynamik auch echt manchmal nur so von außen durchbrochen werden kann. Also ich habe ja mal gegoogelt jetzt hier vor unserer Folge und das Wort Clique kommt aus dem Französischen von claquer, also Beifall zollen oder Beifall klatschen. Und daher hat auch dieser Begriff Clique quasi diese immer etwas negative Konnotation, weil man das Gefühl hat, es gibt hier einen Anführer oder eine Anführerin und alle anderen, die sich um diese Person scharen, die beklatschen alles, was diese Person macht und tut und sagt. Und niemand traut sich dagegen zu halten, weil man sonst aus der Gruppe verstoßen wird. Und das ist eben die schwierige Dynamik innerhalb einer Gruppe, die man eben auch manchmal nur von außen auflösen lassen kann.
Und da kann ich auch wieder das Sommerhaus anbringen, weil das ist genau dort das, was dort passiert, nämlich mit André, dem Bachelor. Weil man muss halt nun auch einfach mal sagen, der ist da schon der Schlauste drin, ne? Und also die anderen, die sind irgendwie alle so, die laufen ihm wirklich hinterher. Und wenn jemand mal sozusagen, es gab wirklich die Situation, das ist so wirklich auch so ein bisschen ganz, ganz wie früher, dass einer eben mit den Außenseitern, Eva und Chris, geredet hat und dann irgendwie so gesagt hat, hey, lasst uns doch irgendwie schauen, dass wir in Zukunft alle zusammen am Tisch sitzen und das nicht machen, dass die beiden alleine essen. Also der hat denen jetzt nicht groß die Freundschaft angeboten, der hat halt so eine Grundsatzsache des menschlichen Zusammenseins einfach irgendwie denen nochmal in Erinnerung gerufen, weil es wirklich in Vergessenheit geriet. Und dann kommt halt, und dann ist er aber danach zu André gegangen und hat sich sozusagen die Erlaubnis geholt, ob das jetzt okay war. André hat sie nicht gegeben. Und dann ist so, oh ja, echt, Bruder, ja, du hast recht, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und dann hat er sozusagen so alles wieder zurückgenommen, weil der große, tolle, schöne, schlaue André das sozusagen nicht gut geheißen hat. Also das ist da wirklich so eine Figur, um die sich alles schart. Und ich bin halt einfach nur wirklich sehr gespannt, was eben passiert, wenn er die weiteren auch alle aussortieren muss. Und es ist halt so ganz viel dann abhängig von dem Approval sozusagen von einer Person. Und das weiß ich aber auch noch von früher, dass man manchmal so, wenn man was Neues gekauft hatte oder so, dann war immer so wichtig, was so dieses eine coole Mädchen oder so davon denkt, ne? Und es ist eigentlich so interessant, wie sowas immer weiter sich in verschiedenen Erscheinungsformen immer noch wieder auftaucht.
Aber das ist auch genau das, was ich mit dem Man Repeller-Beispiel vorhin meinte, weil man sich das eben sehr gut vorstellen kann, dass da, also man muss sich vorstellen, da ist die größte Bloggerin des vergangenen Jahrzehnts, die super, ein super krasses Start-up-Medienbusiness aufgebaut hat. Und diese Frau, in deren Dunstkreis kommst du jetzt, die verschafft dir Reichweite, die macht dich bekannt. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, auch dieser Frau was entgegenzuhalten oder was zu kritisieren. Und das kennt jeder aus jeder Freundschaft und aus jedem Team, dass man dann manchmal vielleicht auch wieder denkt, ach naja, zu mir ist sie ja nett oder so. Oder dass man sagt, ja, ich komme ja mit ihm oder mit ihr zurecht. Und wenn die anderen das anders sehen, dann ist es vielleicht auch einfach deren Problem oder die sind vielleicht schwierig. Also das ist ja genau diese komische Spirale, die sich dann entwickelt und immer weiter dreht und aus der man dann nicht mehr so einfach rauskommt.
Aber im Sommerhaus, Entschuldigung, es ist für mich nur so aufregend, deswegen muss ich dich einmal unterbrechen. Da wird auch richtig implizit, explizit damit gedroht, wenn du dich gegen die Gruppe wendest, dann geht es dir so wie denen. Also es ist wirklich wie in so einem schlechten Film oder so, wenn einer sagt, oh, wir sollten, vielleicht sollten wir jemand anderen nominieren als Eva, dann ist so, ja, kannst du schon machen, entscheide dich, ist halt dann deine Entscheidung, dann hast du halt die anderen alle gegen dich. Und dann verstehe ich halt auch irgendwann, wenn du da so drin steckst und es halt nicht von außen siehst, dass du dich das irgendwann nicht mehr traust und dass du nicht mehr für dich einstehen kannst, weil du einfach so sehr Angst hast, dann selber das Opfer zu sein. Und da weiß ich jetzt auch nicht, was kann man Leuten raten? Wir können jetzt hier so einfach sagen, ja, man muss dann halt was sagen. Aber ich kann auch total verstehen, wenn man es nicht tut.
Ja, natürlich kann man das verstehen. Und gerade als Erwachsener denkt man sich vielleicht auch, na gut, wir sind eben alle erwachsen, wenn jetzt... Man muss sich dann eben integrieren, sage ich mal. Also man muss dann damit fertig werden, wie man sich in so einer Gruppe positioniert oder wie man damit zurechtkommt und dass man dann eben auch selber für die Anerkennung und Selbstbestätigung verantwortlich ist, die man von so einer Gruppe bekommen kann.
Und es ist halt auch so interessant, es ist ja dieses Anerkennung bekommen, ist ja so ein Grundbedürfnis im Menschen. Und es ist halt, du musst schon echt ein sehr, sehr guter Mensch sein, sozusagen das aufs Spiel zu setzen, um dich für jemand dritten Schwächeren einzusetzen. Also sozusagen, ne, das ist natürlich total erstrebenswert, aber im wahren Leben sind es halt alles normale Menschen und dann entstehen halt diese Situationen, in denen es halt nicht so passiert.
Mir fällt da jetzt gerade übrigens noch ein ganz gutes Buch dazu ein. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Und zwar Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling. Mhm. Da geht es um eine Clique aus lauter Paaren, die sich so in ihren 20ern kennengelernt haben. Und einige von denen ziehen dann in so ein gemeinsames Hausprojekt, was sie zusammen finanzieren. Und ein Paar kann da eben nicht mitmachen, weil sie sich das nicht leisten können und das auch so ein bisschen doof finden. Und dann bricht quasi diese ganze Clique auseinander. Und man hat halt auf der einen Seite die Hauptgruppe, die halt sagen, okay, wir haben es euch angeboten, ihr habt nicht mitgemacht, jetzt müsst ihr auch selber damit zurechtkommen. Und auf der anderen Seite halt die quasi Ausgestoßenen, die sich auch finanziell halt einfach nicht so gut stehen und deswegen an vielen Unternehmungen von dieser Oberklicke nicht so mitmachen können. Und die sich dann aber auch so zurückziehen in ihre eigene Welt und auch ein bisschen so auf Ablehnung gehen und sagen, ja, wir werden hier ausgeschlossen und wir können hier nicht mehr teilhaben und deswegen finden wir jetzt auch alles blöd und gehen hier auf so eine Anti-Haltung. Ja, also das ist jetzt noch so eine Buchempfehlung, was mir jetzt gerade einfällt zu dem Thema Klickenverhalten auch unter wirklich erwachsenen Menschen.
Ja, das ist ja echt interessant, auch dieses so, wer welche Rolle einnimmt, in welcher Gruppe und auch dieses, wie sich sowas entwickelt, ohne dass irgendwas ausgesprochen wird. Das ist nämlich, da ist, wenn ich jetzt wieder ein TV-Beispiel bringen darf, in Selling Sunset auf Netflix. Da werden ja so was wie 6 Maklerinnen einfach bei ihrem Arbeits- und Privatleben begleitet. Das erinnert mich ehrlich gesagt auch oft ein bisschen so an unser Team in der Redaktion, weil die auch, das ist halt auch von der Zahl her ungefähr gleich. Und bei so einem kleinen Team ist ja eigentlich auch immer wichtig sozusagen, dass da jetzt nicht so unausgesprochene Konflikte sind. Und was die halt echt gut machen, die adressen das immer, wenn irgendwas awkward ist und reden dann darüber. Aber es ist einfach die ganze Zeit irgendwas awkward. Und es ist so, es gab mal eben so eine Zweierkonstellation, Mary und Christine, die waren so total gute Freundinnen. Und dann ist Christine, hat sich auch immer, wenn jemand über Mary gelästert hat, dann hat sich Christine krass für Mary eingesetzt. Mary ist aber so nicht der konfrontative Typ und wollte das dann gar nicht so gerne. Dann hat sich Christine sozusagen in ihrer Loyalität oder nicht anerkannt gefühlt. Und dann ist so dieses, weißt du, in der ersten Staffel haben die dauernd gesagt, ja, wir sind so, sie ist meine irgendwas Bitch und wir lieben uns so und was auch immer. Und dann ist so ganz unausgesprochen durch diese Konflikte, die eigentlich alle mit anderen hatten, ist das so auseinandergegangen. Und so in der dritten Staffel sagen sie dann plötzlich, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert ist, aber eigentlich haben wir gar nicht mehr zu zweit miteinander gesprochen und eigentlich verstehen wir uns gar nicht mehr. Und dann ist plötzlich eben Mary mit denen befreundet, gegen die Christine sie eigentlich verteidigt hat. Und das ist aber eben so, das geht über so einen Zeitraum von 2-3 Jahren, haben die begleitet. Und es ist eben total interessant zu sehen, wie das so shiftet einfach. Und jeder sozusagen dann auch wieder in eine andere Rolle gedrückt wird. Und erst ist, also weißt du, und das ist, also wenn man sich nochmal was auch so über so Veränderungen in Gruppenkonstellationen anschauen will, kann ich diese Serie dazu sehr empfehlen.
Also würdest du jetzt sagen, dass ein paar Kameras und TV-Producer dabei helfen können, Probleme in einem Team zu lösen?
Also zumindest werden dann noch mehr Konflikte hervorgeholt und aber vielleicht auch, also die werden dann schon auch immer wieder zwischendurch so gelöst, aber auch nicht endgültig. Also es geht einfach immer weiter, aber das ist wahrscheinlich auch das wahre Leben, dass du es nicht, dass du auch in so einer Konstellation mit so vielen Beziehungen unter unterschiedlichen Leuten, dass halt immer irgendwo irgendwas gerade los ist.
Ja, weil es ja auch immer so ein bisschen so eine automatische Rollenverteilung in Gruppen gibt, die dann ganz zwangsläufig zu Konflikten auch führt. Also es gibt irgendwie immer jemanden, der meint, den Ton angeben zu müssen. Es gibt immer jemanden, der dann dieser tonangebenden Person einfach blind folgt und versucht, ihr alles recht zu machen. Es gibt immer jemanden, der sich aus allem raushält und versucht, niemandem auf die Füße zu treten und so, ja, so ein bisschen so neutral zu bleiben und sich da gut zu positionieren. Es gibt eigentlich immer jemanden, der sich innerlich schon eigentlich aus der Gruppe verabschiedet hat, aber trotzdem halt irgendwie noch dazugehört. Also das sind ja so die Rollen, die immer wieder auftreten.
Ja, und es gibt auch oft so jemanden, der aus allem irgendwie Witze macht, also so und der dadurch so ein bisschen weniger angreifbar ist, weil er halt so der Lustige ist. Und ganz oft, das ist, finde ich auch bei Selling Sunset, gibt es auch so eine Maya, die spricht ganz oft, sagt die eigentlich ganz schön fiese Sachen, aber die ist eben, kommt aus Israel und hat eben so einen ganz charmanten Akzent und dadurch wirkt es immer so harmlos und alle lachen dann immer und eigentlich, ne, also das ist auch ganz oft so mit, wenn du so die Rolle des Lustigen einnimmst, dann bist du oft ganz viel weniger angreifbar als andere.
Ja, das stimmt.
Und es braucht auch immer so jemanden, es gibt auch, also wenn wir jetzt von einem beruflichen Umfeld oder Kontext reden, auch oft jemanden einfach, der immer die ganze Arbeit erledigt, also der so der ganz Fleißige ist. Es ist zumindest gut, wenn man so jemanden hat.
Ja, wobei das Problem da ja auch wieder ist, wenn du einmal zum Beispiel die Fleißige bist, diese Rolle willst du ja vielleicht auch nicht für dein ganzes Leben innehaben. Und ich glaube schon, dass das manchmal schwierig ist, auch gerade wenn man so an die Jugendzeit zurückdenkt, dass man, wenn man einmal so eine Klickengruppe-Rolle innehatte, sich quasi neu zu erfinden und dann auch nochmal neu zu positionieren. Also, dass du dazu tendierst, immer wieder in diese gleiche Rolle zurückzufallen und dir vielleicht auch manchmal denkst, hä, wieso bin ich jetzt eigentlich auch in dieser Freundesgruppe wieder die Person, die sämtliche Geburtstagspartys organisiert oder in diesem Team wieder die am längsten abends im Büro bleibt oder so. Also, ja, das nur nochmal als Gedankenanstoß dazu. Meine Frage war jetzt aber eigentlich an dich, die nächste. Warst du eigentlich in der Schule oder in der Jugend halt mal wirklich in so einer richtig festen, klischeemäßigen Clique oder Bande? Ja.
Also so in der Schule, da hatten wir das sehr. Und da waren dann auch genau definiert, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, genau definiert, wer zu wem in welcher Beziehung steht, wer jetzt Best Friend ist, wer nur fast Best Friend ist. Wir hatten da richtig so Bezeichnungen, wer nur ein Very Good Friend ist. Also da gab es dann so Hierarchien. Das Ding ist, ich wusste immer, weil das ist jetzt um wieder aufs Sommerhaus zu kommen, da echt anders. Da tun die alle so, als wäre ihnen das gar nicht bewusst, dass sie Teil einer Gruppe sind. Und als wären ja, wie kann Eva nur sagen, sie wird ausgeschlossen? Das ist doch überhaupt nicht so. Wir sind doch alle cool miteinander. Also ehrlich gesagt, ich wusste schon immer, wenn ich Teil einer Clique bin. Und ich wusste auch immer, wenn wir irgendwie Sachen machen, die fies sind. Das war mir schon immer sozusagen bewusst. Aber ja, das gab auf jeden Fall diese Phase, das war so ganz typisch Teenager, wo du das auch irgendwie auch echt brauchst, um dich zu definieren, wo du so voll auf diese Rolleneinteilung stehst und dir das so ganz viel, ne, du dich von den Eltern abgrenzt und dafür dich dann in neue Gruppen einfindest. Also das, ja, war bei mir sehr typisch. Und wie war es bei dir?
Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher war Die wilden Hühner in der Grundschulzeit. Und deswegen wollte ich da natürlich auch immer so eine Bande haben wie Sprotte und Frieda. Das hat irgendwie immer nicht so ganz richtig geklappt, weil das außer mir gefühlt niemand so wirklich ernst genommen hat, dieses Bandending. Und später ist mir heute Morgen in der Vorbereitung zu der Folge eingefallen, das hatte ich irgendwie ganz vergessen. Als Teenager, so mit 14, 15, hatten wir einen Donnerstag-Nachmittagsclub, wo wir dann immer donnerstags mit drei Leuten nach der Schule, nach der Nachmittagsschule, irgendwo auf einem Gehweg rumsaßen und über Jungs geredet haben. Und das war aber schon auch ein ziemlich abgeschlossener Zirkel, muss ich sagen. Also da manchmal durften da auch andere Leute dann noch mit dazukommen, die auch den gleichen Heimweg ungefähr hatten, aber es war schon immer so eine Kernclique, die dann da über alles Bescheid wusste. Und da ist es auch ziemlich eskaliert mit den Insidern. Also dieses, dass man nur noch in so Witzen gesprochen hat, die dann nur die anderen drei Leute aus diesem Donnerstagnachmittagsclub verstanden haben und so. Also das war schon, würde ich sagen, so die heftigste Phase im Cliquen-Grüppchen-Bildungswesen in meinem Leben.
Ja, ich meine, wenn du jetzt auch sagst, die wilden Hühner und so, dieses Motiv von Gruppe und jeder hat eine unterschiedliche Rolle, ist ja total auch verbreitet und etabliert so als Motiv in Film und Fernsehen und Literatur. Also ich habe früher auch, und dann überlegt man ja auch immer, ich habe früher zum Beispiel auch immer Fünf Freunde gelesen von Annette Blyton und dann überlegst du ja auch immer, okay, wer wäre jetzt ich? Oder auch bei, sei es auch nur Sex and the City, da überlegst du ja dann auch, wer wärst du jetzt in der Gruppe? Und also das ist ja schon so ein Grundbedürfnis im Menschen, einer Gruppe zugehörig zu sein und da so seinen Platz zu haben. Und deswegen findet es ja auch irgendwie überall statt. Also es, ne?
Ja, wobei ja
Ja.
in Film und Fernsehen auch oft so dieses Bild der unzerstörbaren Clique hervorgerufen wird. Also jetzt gerade bei Sex in the City oder bei Friends. Also da kommt ja kaum jemand jemals von außen rein, der dann wirklich auch eine eigene Rolle innerhalb dieser Clique zugewiesen bekommt. Also die meisten Charaktere verschwinden ja dann nach ein paar Folgen wieder. Also und ich finde, das ist schon klar, es ist eine Fernsehsendung, die eben auf diese vier Leute dann oder Protagonisten oder sechs Protagonisten bei Friends fixiert ist und darauf ausgerichtet ist. Aber trotzdem finde ich, bleibt dann so ein bisschen das Bild hängen von einer Gruppe, die sich auch niemals verändern kann. Und da muss ich sagen, das ist natürlich schön, wenn man mit Menschen über viele Jahre hinweg eng ist und wenn man eine Gruppe hat, in der man sich, eine Freundesgruppe hat, sage ich jetzt mal, in der man sich wohlfühlt, in der man einander vertraut und so. Aber es ist halt schon wichtig, auch offen zu bleiben für neue Leute und für die Veränderungen, die es halt auch in so einer Clique geben kann. Und das haben wir ja heute schon ein paar Mal angesprochen, aber es ist manchmal nicht so leicht, daran zu denken und das auch so zu leben.
Genau, es muss einem halt im wahren Leben auch, es muss einem immer bewusst sein, so man ist als Gruppe, ist man stärker und das darf man halt in diesem Schutz der Gruppe einfach nicht vergessen, und muss offen bleiben und muss dieses Privileg auch irgendwie wertschätzen und wie schon gesagt, mit Verantwortung irgendwie haben und sich auch mal aus der Gruppe lösen und Einzelbindungen eingehen oder wie auch immer oder Leute dazu holen und so weiter, weil sonst ist es halt auch
Ja,
nicht
in
gut.
diesem Sinne, Amen.
Das sollten sich mal die Kandidaten im Sommerhaus zu Herzen nehmen. Also das ist, ich kann wirklich sagen, ich gucke ja viel, viel, viel Trash-TV, Reality-TV seit immer Und es ging mir noch nie so, und es gab ja auch schon vorher krasse Formate und so weiter, Mobbing gegen Claudia Obert bei Promis unter Palmen, was auch immer. Es ging mir noch nie so, dass ich immer geguckt habe im Player, wann ist die Folge endlich zu Ende, ich kann nicht mehr, wie lange muss ich das noch anschauen. Und jetzt bei der aktuellsten Folge Sommerhaus der Stars war es wirklich so.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, das geht dann auch von RTL irgendwann zu weit. Also Mobbing ist jetzt auch kein Entertainment für Fernsehzuschauer, sehe ich einfach so.
Also RTL hat ein Statement abgegeben und hat gesagt, sie zeigen eben, wie die Dynamiken sind, und sie mussten das sozusagen, sie konnten es nicht anders machen, weil sonst einfach nicht mehr verständlich wäre, warum was wie passiert, und es ist halt sozusagen nun mal so passiert, wobei auch schon natürlich, also sowohl der Cast als auch die Auswahl, als auch dieses, die eine später erst reinzuschicken, das sind natürlich alles auch Produktionsmoves, die mehr als Öl ins Feuer gießen, wobei ich glaube, es wäre auch so alles so passiert, aber man hat es jetzt nicht, man steht da nicht da wie die Jungfrau vorm Kind, dass das jetzt alles so passiert. Ich bin auch mal gespannt, was passiert. Also es sind tatsächlich viele Werbepartner von Team Bachelor werden jetzt schon auf Instagram eben angeschrieben, so ob sie sich nicht distanzieren wollen und weiter mit denen zusammenarbeiten. Carina Spack damals bei Promis unter Palmen hat ja auch wirklich einige Werbepartner verloren. Die hat sich dann aber auch entschuldigt, und das ist, vielleicht können wir damit auch abschließen. So, die hat dann gesagt, ja, die Sachen, die wir jetzt hier sehen, die habe ich gemacht. Ich war auch noch netter, ich habe andere Sachen gemacht, die wurden nicht gezeigt. Daher finde ich es nicht ganz fair, aber klar, diese Sachen habe ich gesagt und dafür entschuldige ich mich. Auch wenn das vielleicht nicht so das komplette Bild zeichnet von dem, was ich gemacht habe. Aber das Ding ist halt so, die Sachen, die man sieht, die sind ja passiert. Und das passiert jetzt halt beim Sommerhaus einfach gar nicht. Alle, die an dieser Gruppenbildung beteiligt sind, sagen jetzt so, wir haben aber auch so viel gelacht, es wurde jetzt alles so zusammengeschnitten. Vorher hat Eva auch was Blödes gesagt, nur deswegen habe ich sie und so genannt. So, das mag alles irgendwie sein, aber die erkennen halt einfach nicht, dass du kannst jemanden blöd finden, du kannst auch über jemanden irgendwie mal lästern, und klar magst du andere lieber als andere, aber es ist einfach, wenn sich eine Gruppe von 10 Leuten gegen eine einzelne Frau zusammenschließt, dann kannst du die Scheiße finden, wie du willst, aber das können nicht 10 Leute eine anschreien, beschimpfen und alles so. Und diese Sachen sind halt passiert, und keiner von denen im Moment hat noch, also ne, die posten jetzt einfach nichts mehr auf Instagram, also entweder posten die Leute gar nichts mehr, schalten alle Kommentare ab, wollen überhaupt nicht konfrontiert werden und stecken jetzt so den Kopf in den Sand. Und das ist halt was, wenn mal so eine Gruppensache außer Kontrolle gerät und das passiert, dann muss man aber mit Abstand das irgendwie erkennen und da drauf gucken und es auch sehen, egal ob man denjenigen mag oder nicht, und muss erkennen, Gruppendynamiken können echt perfide sein. Es gibt Filme wie Die Welle, wo wir sehen, ne, wie sowas auch psychologisch funktioniert. Manchmal kannst du da nicht raus oder bist halt auch vielleicht nicht so reflektiert, dass es dir im Moment auffällt, aber im Nachhinein musst du es irgendwie erkennen und dann auch die Verantwortung dafür übernehmen. So, und das ist mein Appell zum Schluss.
Puh, ja, aber das war doch jetzt ein guter Appell für das Ende von dieser Folge. Schreibt uns doch gerne mal at the Real World Podcast, wie es euch mit so Klicken- und Gruppenerfahrungen ergangen ist in eurem Leben, ob ihr da schon mal wirklich negative Erfahrungen gemacht habt, ob ihr sagt, das ist einfach wichtig, dass man sich in so einer Gruppe zurechtfindet und da auch irgendwie seine Rolle einnimmt. Das würde uns mal sehr interessieren. Also wie gesagt, schreibt uns da gerne zu.
Und wenn ihr euch für Reality und Trash TV interessiert, dann kommt auch gerne zu uns auf den Account Iconist Shot Trash TV. Da gibt es immer interessante Updates und Hintergründe zu Sommerhaus der Stars und Co.
Und genau, von diesem Kanal beziehe ich nämlich auch mein ganzes Wissen über Trash-TV-Sendungen, auch wenn ich selber gar nicht unbedingt alle Sendungen so gucke. Das war's erstmal für heute von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Macht's ganz gut bis dahin, und wir hören uns.
Bis dahin. Tschüss.